Ein bunter Strauß von Themen heute im Rheinpegel-Podcast. Als erstes sprechen wir in dieser Episode über E-Mobilität. E-Scooter polarisieren, die einen lieben sie, die anderen würden sie am liebsten abschaffen. In Düsseldorf gibt es jetzt neue Erkenntnisse zu einem der größten Kritikpunkte, dass E-Scooter überall im Weg herumliegen. Haben Scooter eine Zukunft hier bei uns? Darüber sprechen wir. Und über E-Autos, genauer gesagt Ladepunkte für E-Autos. Bislang gab es die nur von den Stadtwerken in Düsseldorf. Ein quasi Monopol. Nach lautstarker Kritik kommen jetzt auch andere Anbieter zum Zug. Was das für E-Mobilität in Düsseldorf bedeutet, darum geht's gleich. Und um zwei Düsseldorfer Politiker, Silvia Pantel und Thomas Geisel. Beide waren für große Volksparteien erfolgreich, haben ihnen aber kürzlich den Rücken gekehrt und orientieren sich jetzt eher von der Mitte weg zu den politischen Rändern, allerdings gegenüberliegenden Rändern. All das gleich mit Alexander Esch und Maximilian Novroth aus der Lokalredaktion. Und nach so viel Politik und Wirtschaft machen wir noch einen Ausflug in die Gastronomie. Der Setzkasten war mal ein Sternrestaurant im Supermarkt im Zurheide an der Berliner Allee. Als der damalige Chefkoch ging, ging auch der Stern verloren. Der neue, junge Chefkoch Igor Hopp will ihn zurückholen und die Düsseldorfer begeistern. Mit einem neuen Menü und einer neuen Inneneinrichtung. Ich war für euch dort und habe mit ihm gesprochen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 312 und der Rhein steht bei 2,90 Meter. Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts, war lange in der Lokalredaktion. Und mit den Kollegen aus der Lokalredaktion spreche ich auch die meisten Wochen. Manchmal auch einfach mit Leuten aus Düsseldorf, die sich Düsseldorf gut auskennen oder die Düsseldorf lieben. Und dann sprechen wir über Geschichten wie zum Beispiel diese kuriose Geschichte. Die CDU ist dieser Tage auffällig geworden mit der Forderung nach einem Selfie-Spot für Düsseldorf. Denn die hat mal tief im Archiv gewühlt und einen Artikel aus dem Jahr 2014 gefunden. Da hat nämlich das US-amerikanische Magazin Time recherchiert, wo damals zumindest die meisten Selfies gemacht werden. Das bezog sich auf Städte mit über 250.000 Einwohnern auf der ganzen Welt. Der erste Platz in der Welt ging, glaube ich, an irgendeine Stadt in den Philippinen, die nicht weiter bemerkenswert ist. Aber in Deutschland war weit vorne nicht Berlin, nicht München, nicht Hamburg, sondern Düsseldorf. Und das hat natürlich besonders die Lokalredaktion der Rheinischen Post erfreut, die darüber dann geschrieben hat. Es passt ja auch ein bisschen, muss man sagen, zu Düsseldorfs Image. 2024 sind Selfies jetzt nicht mehr so ein brandheißer neuer Shit, die macht eigentlich jeder. Aber jetzt hat die CDU nach 10 Jahren Bedenkzeit überlegt, es wäre doch eine schöne Idee, wenn man schon Selfie-Hauptstadt mal war zumindest, dass man auch einen Ort schafft, an dem Leute Selfies machen können. Und der Gedanke ist, einen Düsseldorf-Schriftzug zu gestalten, den irgendwo in die Landschaft zu stellen und die Leute können sich dann da vorstellen und ein Selfie machen. Das gibt es, glaube ich, schon in Palma, das gibt es in Amsterdam. Und die CDU hat jetzt mal gefragt, was das eigentlich kosten würde, sowas zu machen und ob das nicht vielleicht doch eine gute Idee ist. Leider für die CDU kam direkt Einspruch von Seiten der Experten, muss man sagen, nämlich Düsseldorf Tourismus, die ja dafür verantwortlich sind, Marketing für diese Stadt zu betreiben und Leuten sie als Tourismusdestination anzupreisen. Und natürlich gehört dazu auch, den Leuten zu erklären, wo man hier tolle Selfies machen kann. Und naja, die sind der Ansicht, dass es keinen richtigen Mehrwert hätte, wenn man einen solchen Selfie-Spot kreieren würde. Denn das Markenimage von Düsseldorf, was natürlich Düsseldorf Tourismus sich ausgedacht hat, wäre ein ganz anderes. Es geht um Positionierung als weltoffene, kreative und inspirierende Metropole, was durch solche, ich zitiere, statischen Elemente nicht unterstützt werde. Also mit anderen Worten, das ist uns zu generisch, das ist uns zu altbacken. Sowas brauchen wir nicht. Und außerdem versucht man durch Kampagnen in den sozialen Medien Selfie-Spots, wie zum Beispiel das Rheinufer oder die Köbogen 2 oder die Kiefernstraße zu bewerben. Und da wird besonders Wert auf Dezentralität gelegt. Natürlich, damit die Leute nicht alle an die gleichen Orte strömen. Plus, sagt Düsseldorf Tourismus, wo soll eigentlich so ein Schriftzug hin? In der Innenstadt ist ja gar kein Platz. Und das wäre auch nur teuer. Also wahrscheinlich wird aus der Sache nichts. Und da müssen wir uns noch was anderes überlegen. Andererseits, ob man nun wirklich unbedingt die Leute dazu bringen muss, noch mehr Selfies in Düsseldorf zu machen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so erforderlich ist. Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Geballte Politik- und Wirtschaftskompetenz hier in diesem wunderbaren Konferenzraum der Lokalredaktion Düsseldorf. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Zurück im Rheinpegel-Podcast, muss man natürlich sagen. Maximilian Nowroth, Experte für Wirtschaftsthemen, und Alexander Esch, Experte für Politikthemen in Düsseldorf. Schön,
Hallo.
Dass ihr da seid.
Hallo.
Wir haben vier Themen, über die wir reden müssen, und ich würde gerne mit den E-Scootern anfangen, weil sie mir persönlich besonders am Herzen liegen. Ich bin, glaube ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin die Einzige in meinem Bekanntenkreis, die E-Scooter fährt, aber ich fahre gerne E-Scooter und werde immer sehr komisch angeguckt, wenn ich auf dem E-Scooter angerollt komme, aber sie retten mir in so vielen Situationen einfach, auf Deutsch gesagt, den Arsch, weil ich irgendwie da gerade kein Fahrrad dabei habe. Ich habe es schon öfter im Podcast erzählt. Jetzt habe ich aber mal die Hörerinnen und Hörer gefragt, was sie eigentlich von E-Scootern halten, und was soll ich sagen? Unter den vielen, vielen Antworten, die dabei waren, per WhatsApp übrigens an 01608080844, war alles dabei von Tobi: Top-Mobilitätskonzept, solange es ein gutes Netz an Sharing-Stationen gibt und die Bilderkennung in der App für Falschparker ausgereift ist. Die Flexibilität, an jeder Ecke loszudüsen, passt mir häufig besser in den Kram, als zur nächsten Bahnstation zu laufen, um dort gegebenenfalls auf eine verspätete Bahn warten zu müssen. Voll meine Linie, bin ich voll dabei. Sebastian: Ich finde die Geräte gut und praktisch. Was ich nervig finde, ist, wie die Nutzer mit den Geräten umgehen. Stehen grundsätzlich mitten im Weg und nicht, beziehungsweise beispielsweise am Rand oder hinter vor einer Laterne. Karl schreibt: Gutes Verkehrsmittel für die letzte Meile, aber Abstellzonen müssen in allen Teilen der Stadt Pflicht werden. Es ist außerhalb des Zentrums sehr chaotisch. Mhm. Marc schreibt: Ich habe selber noch keinen genutzt, aber wie wird überprüft, ob die Person die Verkehrsregeln beherrscht? Ich wäre dafür, dass mindestens ein Mofa-Führerschein notwendig wäre. Und er zitiert die üblichen Beispiele, die wir alle kennen. Mindestens zwei Personen auf einem Scooter, die wild jauchzend Slalom um Passanten fahren.
Aber das geht auch auf dem Mofa, ne?
Auf dem Fahrrad auch.
Die Frage ist, ob du es immer noch machen würdest, wenn du einen Mofa-Führerschein hättest. Und das ist aber tatsächlich was, wo ich auch ein Fragezeichen da machen würde. Weil ich glaube, die Leute haben einfach ein anderes Mindset, wenn sie auf dem Scooter stehen. Aber darüber können wir gleich sprechen. Jörg: Es ist bezüglich Abstellen zwar endlich besser geworden, aber ich finde die Dinger grässlich. Vor allem an lauen Tagen in der Altstadt, an denen dann, jetzt kommt's, zu zweit Slalom durch die Menschen gefahren wird. Der Ordnungsdienst schaut da weg. Und Patrick zuletzt: Vollkommen überflüssig, ersetzen so gut wie keine Autofahrt, höchstens eine Bus- und Bahnfahrt, stehen überall im Weg rum. Und den meisten Fahrern täte es gut, ein wenig zu Fuß zu gehen. Das ist nicht auch sehr schön. Ja, also da gibt es alles irgendwie. Und ich glaube, das spiegelt auch tatsächlich so ein bisschen das wider, was so in Düsseldorf man eigentlich sehen kann, ne? Ganz, ganz lange war es ja so, also als sie eingeführt wurden, fanden es irgendwie alle ganz interessant und ganz cool. Und dann hat sich schnell rausgestellt, naja, es hat auch so seine Tücken. Und insbesondere der Oberbürgermeister hat öfter mal gesagt, er findet die Dinger furchtbar, würde sie am liebsten abschaffen. In manchen europäischen Städten ist das ja schon Realität. Meistens wird das Beispiel Paris zitiert. Und jetzt ist es ja so, dass das Konzept, also wir haben sozusagen die wilden jungen Jahre der E-Scooter sind vorbei und jetzt wird das ganze Konzept eingehegt durch Sharing-Stationen, ne? Und jetzt, du hast geschrieben darüber, wie sich das so verhält, und das Erste, was ich sehr interessant fand, war, dass sich offensichtlich wirklich was am Abstellverhalten der Leute verbessert hat, irgendwie, ne?
Ja, und auch das Beschwerdeaufkommen, das sich dementsprechend auch reduziert hat. Also das haben jetzt zum einen die Anbieter festgestellt. Gut, da könnte man auch ein bisschen skeptisch sein. Die wollen natürlich ihr Produkt verkaufen, aber auch die Stadt hat das eindeutig bestätigt. Und das ist ja gesagt, das Stadtoberhaupt sieht diese Dinge ja nach wie vor sehr kritisch. Aber vielleicht musste da auch so ein bisschen ein Umdenken stattfinden, weil ja die Stadttochter CMD auch nachgewiesen hat, dass es eben nicht nur ein Spaßfahrzeug ist, sondern schon auch so die klassischen Orte, Hauptbahnhof und so, sehr genutzt werden, um tatsächlich dann einfach Strecke zu machen in der Stadt und von A nach B zu kommen und nicht nur Spaßfahrten zu machen.
Aber das heißt, datentechnisch ist das so, man kann sich, wenn man irgendwo einen Scooter rumliegen sieht, der da nicht hingehört und der da den Weg versperrt beispielsweise, kann man sich beschweren. Man kann, glaube ich, eine Mail schreiben, wenn ich das richtig sehe. Und
genau.
Diese Zahl der Mails hat abgenommen.
Ja, genau. Also auf allen Wegen kann man sich ja auch die Stadt wenden. Man kann ja auch anrufen und das Beschwerdeaufkommen, aber insgesamt ist da wohl deutlich zurückgegangen. Und es gibt eben auch immer ausgereiftere Konzepte, dann auch wirklich nachzuhalten, ob der E-Scooter gut abgestellt worden ist, also von Seiten der Anbieter. Auf der anderen Seite natürlich gestreckte Regulierungsvorgaben von der Stadt, eben dieses Free-Floating, wie das heißt, in der Innenstadt nicht mehr zuzulassen. Also man darf nicht mehr überall abstellen, sondern es gibt eben klar zugewiesene Zonen, in denen das möglich ist. Und dann im nächsten Schritt schaffen es die Anbieter immer besser, dass das auch scharf gestellt ist, insofern, als dass man den nicht abstellen kann, wenn man jetzt 2 Meter daneben das Ding abstellt, weil das mit GPS ja nicht so ganz genau funktioniert.
Es funktioniert auch nicht ganz genau, wenn man es versucht. In der Zone parkt, kann ich sagen. Manchmal muss man die App dann neu starten. Aber das heißt, also ich meine, das mit den Beschwerdemails ist ja so, das kann natürlich auch einfach sein, dass die Leute des Beschwerdens müde geworden sind, dass sie gedacht haben, okay, was soll's.
Das stimmt, ja.
Weiß man halt nicht. Ne?
Das stimmt. Aber andererseits, das Thema polarisiert ja immer noch so sehr und emotionalisiert. Also wir haben jetzt gerade ja auch eine Geschichte gehabt über eine Bürgerinitiative, die eben aus Unterrad sich auf die Stadtteile bezieht, wo sie nach wie vor großes Fehlverhalten sieht und immer noch dieser alte Ärger da ist. Die Dinger stehen im Weg rum, liegen im Weg rum. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Krux, weil dieses wirklich dichte Netz von Stationen für die E-Scooter, was man jetzt in der Innenstadt aufgebaut hat, das kann ich mir kaum vorstellen, dass man das wirklich über die ganze Stadt legen kann. Sondern da wird's dann, das will die Stadt ja auch, an neuralgischen Punkten wird es das dann geben, an Bahnhöfen, Stationen oder
aber
so.
Aber warum kannst du dir das nicht vorstellen? Weil diese Sharing-Station,
das ist eine irre Zahl von Plätzen,
ja,
die dann geschaffen werden müssen.
Wenn man die erstmal eingerichtet hat, dann muss man doch nichts mehr damit machen, oder? An sich.
Ja, ja.
Oder? Stimmt. Muss man die warten? Nicht so sehr.
Ja. Weiß ich, ja, ein bisschen.
Mal das Schild polieren.
Genau.
Oder, also weil,
wie eine Straßenmarkierung auch wahrscheinlich, ja, muss man das dann irgendwann mal nachzeichnen.
Okay. Aber an sich ist es ja einfach nur, die Zone muss definiert werden, sie muss in der App stehen und du musst ein Schild da aufstellen, hier darfst du das. Ne? Und da an sich, die werden ja dann, ich weiß nicht, ob die dann angefahren werden, damit das Scooter mal abgestellt werden gelegentlich oder so, weil das ist ja auch ein Problem, dass die Leute natürlich tendenziell in die Innenstadt fahren, aber vielleicht nicht so sehr.
Ja, das ist die Aufgabe der Anbieter, das ist ja auch klar reguliert mittlerweile. Es gibt ja eine Obergrenze und in bestimmten Zonen der Stadt dürfen nur eine bestimmte Zahl von Scootern darf da stehen. Und deswegen sind die aufgerufen, dann die Scooter auch zu verteilen. Wenn zu viele in der Innenstadt sind, müssen die rausgeholt werden und dann entsprechend verteilt werden über die Stadt.
Ich denke halt auf jeden Fall, die Anbieter werden ein großes Interesse daran haben, dass es ein enges Netz an diesen Sharing-Stationen gibt, weil ich glaube, sonst macht dieses Angebot gar keinen Sinn.
Stimmt, das betonen die auch immer.
Genau, wenn du irgendwie 500 Meter laufen musst bis zum nächsten Scooter, dann
rufst
du dir lieber ein Taxi.
Ist wirklich schon zu viel, ja, 500 Meter ist zu viel.
Ja, auf jeden Fall. Also das glaube ich wirklich, weil die sind ja wirklich für den Moment da, wenn du quasi in verkehrlicher Not bist, gewissermaßen. Du hattest angesprochen, dass es ausgeklügelte Systeme gibt und das fand ich hochfaszinierend, was du da aufgeschrieben hast, wie die überprüfen, ob diese Dinger jetzt tatsächlich in den richtigen Stationen stehen, weil, wie du gesagt hast, GPS ist leider weit weg, der Satellit, und funktioniert nicht so gut, also jetzt jedenfalls nicht auf 5 Meter genau sozusagen. Und das muss es aber ja, es muss ja quasi Zentimeter genau sein, weil wenn du, es soll ja so sein, dass wenn du einen halben Meter neben der Zone parkst, das schon falsch ist, aber wenn du genau in dieser Zone parkst, die ja von mir aus, weiß ich nicht, 2 oder 3 Meter breit ist, dass es dann, dass dann registriert wird und du deinen Scooter auch wirklich abstellen kannst, denn das kostet ja jede Minute dafür Geld.
Ja.
Wie funktioniert das?
Oh, das hast du mich jetzt nicht wirklich gefragt, oder? Muss ich das jetzt erklären? Na, es ist wirklich, also im Detail das nachzuvollziehen, das schaffe ich nicht.
Nicht in Ansätzen, aber du, also ich meine, die Basics sind ja, man muss ja dieses blöde Foto machen,
ja,
was mich am Anfang natürlich auch wieder tot genervt hat, weil, wie ich schon erwähnt habe, ich bin ja immer zu spät dran, wenn ich einen Scooter benutze und das Foto hat mich dann oft noch, da muss ich noch 2 Sekunden ein Foto machen, das geht ja gar nicht.
Stimmt,
aber jetzt mittlerweile geht's,
ja, es geht,
das auch, ganz
geht um dieses Foto, genau, dass man
es muss nicht mal ein gutes Foto sein.
Verpflichtend jetzt machen muss. Und das hilft dann mit Hilfe von unterschiedlichsten Softwareprogrammen, die dann kombiniert werden, zum Teil selbst entwickelt sind von den Verleihern, aber auch auf Google-Software wird da zurückgegriffen, die dann anhand dieses Fotos eine bessere Lokalisierung schafft.
Erstaunlicherweise wissen die dann anhand des Fotos mehr oder weniger genau, wo du bist, ne?
Genau.
Ja.
So ist das. Ja, es gibt, also Tier zum Beispiel hatte da relativ früh auch mit angefangen, so ein eigenes System zu entwickeln. Da sind Mitarbeiter mit Rucksäcken durch die Stadt gelaufen und haben die Umgebung von diesen Parkplätzen, die eingerichtet wurden, abgefilmt.
Ja, weil Google Street View 10 Jahre alt ist, ne?
Genau, das war, glaube ich, auch ein Problem tatsächlich, bin ich ganz sicher, aber das könnte gut sein. Und haben das dann genutzt, also ein wahnsinniger Aufwand, aber das haben die gemacht, um dann diese Zuordnung anhand der Fotos schaffen zu können und dann eine genauere Lokalisierung hinzukriegen. Und das wird aber mittlerweile auch kombiniert. Da gibt es auch wieder dann spezialisierte Unternehmen, die jetzt da sich nur darauf konzentrieren quasi und dann ihre Software anbieten.
Und was ist die Zukunft der E-Scooter in Düsseldorf, Alex? Give me good news.
Ich glaube, dass die bleiben. Ja, also es wird eine Alternative sein, neben allen anderen Sharing-Angeboten. Die haben halt zum Teil dann auch ihre Vorteile gegenüber einem Fahrrad. Man muss eben nicht strampeln, man schwitzt nicht, sondern man kommt halt dann relativ gemütlich von A nach B.
Stimmt, das ist wirklich was für faule Leute. Das muss man leider wirklich
sagen. Ja, also Also ich denke schon. Und
weißt du, was ich übrigens auch glaube? Es ist ein psychologischer Faktor.
Die Nachfrage ist halt da geblieben. Ja. Ne? Es ist jetzt über diesen Spaß und das Neue und so, ja, ist es hinaus. Und
aber
sie bleiben
diese Idee
halt
von Keller, dass er sie am liebsten abschaffen würde, das wird sich nicht realisieren. Er
ich glaube nicht.
Nicht abschaffen.
Nee, ich glaube nicht. Nee.
Aber sie wollen es neu ausschreiben, ne?
Genau, ja. Also es soll noch weiter reguliert werden, wenn man so will. Ja. Von 3 Anbietern ist da bislang die Rede,
jetzt
auf die das reduziert
Moment, ne?
werden soll, genau. Ja. Aber es können sich natürlich alle möglichen bewerben, jetzt ja, auch, ja, die jetzt im Moment nicht mehr in Düsseldorf am Start
aber
sind.
Aber es können nur noch 3 sein.
Genau, am Ende sind es nur noch 3, die sich dann den
weil
Markt
es natürlich
aufteilen.
Für die Stadt einfacher ist, mit 3 zu reden als mit 4.
Genau, und weil man eben auch nochmal genauere Vorgaben machen kann, was sollen die umsetzen und man genauer sehen kann, wer macht das eigentlich am besten von den 3, da hat man ja wahrscheinlich auch jetzt schon viele Erfahrungen mit gesammelt und kann sich dann auf die konzentrieren, die da vielleicht auch am ehesten gewillt sind, auch das umzusetzen, was die Stadt so möchte.
Ja, ist natürlich die Frage, ob das so nutzerfreundlich ist, Max, ne? Wir wissen ja, alle Nachfrage drückt die Preise.
Ja, ich bin auch als Nutzer großer Fan von dem Free-Floating-System eigentlich, als Bürger aber wiederum nicht. Also es ist schwierig, das am Ende abzuwägen.
Ich weiß mal gar nicht, was die Leute haben. Also ich weiß nicht, wo man wohnen muss, aber klar, es liegt mal einer irgendwie quer auf dem Weg und es nervt mich und so, aber ich habe da auch schon einfach mal einen aufgehoben. Einfach.
Ja, aber zum Beispiel in Oberbilk, wo wir beide wohnen, wo ich mein Fahrrad und mein Moped draußen stehen habe, steht ständig ein E-Scooter
wirklich?
Im Weg, den ich dann wegtragen muss, dann fängt er an zu plärren, Alarm geht los. Ne? Und das ärgert
so,
mich schon.
Nein,
das,
ich wollte doch heimlich los sein.
Ja.
Ja, okay, ich verstehe das Problem. Mhm. Ich glaube ja persönlich auch, der Hass auf E-Scooter hat was damit zu tun, wie man auf so einem E-Scooter unterwegs ist übrigens. Ich habe das neulich mal beobachtet. Wenn du auf dem Fahrrad fährst, ne, bist du ja so vorgebeugt. Mm. Du bist ja quasi in einer demütigen Haltung eigentlich auf dem Fahrrad. Ne? Weil du verbeugst
kommst
dich sozusagen
zu stolz
vor dem
daher.
Ganzen. Ohne Witz, glaube ich wirklich. Auf einem E-Scooter stehst du ja kerzengerade und fährst irgendwie hoch erhobenen Hauptes. Du hast kein Rüst,
über
buchstäblich nur einen Finger. Ja, wirklich. Und du brauchst einfach an den Leuten mit deiner Nase in der Luft vorbei. Ich glaube, das macht die Leute einfach aggro. Ja. Glaube ich wirklich. So,
das
jetzt nehmen wir mal das E mit, aber das Scooter lassen wir liegen und kommen zu einem anderen schönen E-Thema, nämlich E-Autos, meine Damen und Herren. In meiner Straße gibt es ja jetzt eine E-Auto-Ladestation, ne? Große Revolution in der Industriestraße in Oberbilk. Mhm. Jetzt habe ich eigentlich keine Ausrede mehr. Ich könnte mir jetzt theoretisch ein E-Auto kaufen, wenn ich viel Geld hätte.
Weißt du, von welchem Anbieter die ist?
Weiß ich tatsächlich nicht. Nee, ist grün. Aber ich habe es jetzt nicht vor.
Das könnten die
Stadtwerke nach
Stadtwerke sein.
Ne?
Ja.
Aber das ist eine interessante Sache, über die ihr beide geschrieben habt. Nämlich bislang, das wusste ich überhaupt nicht, sind alle Ladestationen in Düsseldorf von den Stadtwerken gewesen?
Alle.
Total weird eigentlich.
Im öffentlichen Raum, ne?
Genau, also wir reden von den Säulen, die jetzt dann auch bei dir scheinbar eröffnet haben, wo du dein Auto parkst, also an einem öffentlichen Parkplatz und dann Kabel raus, reinstecken, Strom zapfen. Ja. Dann auch ruhig mal 1, 2, 3 Stunden dort parken und dann irgendwann weiterfahren. Und das gibt es seit 2015 mit den Stadtwerken in Düsseldorf. Es gab aber bisher noch keinen einzigen anderen Anbieter.
Wie kam das eigentlich? Warum?
Deswegen haben wir immer von Monopol geschrieben, weil es aus Nutzersicht ja auch de facto so ist. Du hast keine einzige Auswahl. Wenn du einen anderen Anbieter willst, musst du zu Aldi auf dem Parkplatz fahren oder an Schnelllader von Shell auf Tankstellen. Aber es ist eben nicht mehr öffentlicher Raum.
Ja.
Und der Grund ist vor allem, dass die Stadtwerke sehr früh damit angefangen haben und natürlich auch dann sich schnell die besten Plätze gesichert haben an der Kö, in belebten Vierteln, Pempelfort, Nordstraße beispielsweise oder rund um die Loretto-Straße in Unterbilk. Und wenn du einmal so eine gewisse Marktmacht, nenne ich es mal, hast, dann wird es natürlich auch unattraktiver für neue Anbieter, so 1, 2 Säulchen dahinzustellen. Und wiederum für den, der schon viele Säulen da hat, noch mehr Säulen zu platzieren. Denn die Bezahlung der Stadtwerke, ich kenne das, weil ich bin E-Autofahrer, also meine Begeisterung für E-Autos ist so stark wie deine für E-Scooter, die ist schon leicht. Ne? Du hast halt diese grüne Karte, die hältst du ganz kurz an die Säule und dann wird alles Weitere automatisch von deinem Konto abgebucht.
Und wie kriegt man so eine grüne Karte?
Du bestellst sie bei den Stadtwerken und sagst, wo du wohnst und wo dein Konto zu finden ist und dann kriegst du die Karte. Und die geht aber auch nur bei Stadtwerkladensäulen, aber also im Prinzip
ist
nur
ja
in Düsseldorf.
Ja, verstehe. Okay, und wie kommt das jetzt, dass es jetzt auch noch andere Anbieter gibt? Das war ja die Geschichte im Prinzip, ne?
Ja, also es haben sich schon länger mehrere Anbieter beworben und auch tierisch drüber aufgeregt, dass die bisher nicht zum Zug gekommen sind. Also hatte ich im vergangenen Jahr im Herbst eine Geschichte gemacht, Protest gegen das Ladesäulenmonopol der Stadtwerke. Da hatten wir sogar einen sehr wütenden jungen Mann, der schon mehrere Monate versucht hatte, Säulen aufzubauen. Mhm. Und er zusammen mit 3, 4 anderen Unternehmen, also Community heißen die OnCharge, aber auch Ubitricity, das ist eine Tochter von Shell, sagen alle das Gleiche. Die sagen, wir bewerben uns und dann dauert es einfach lange bis zum St.-Nimmerleins-Tag, bis wir eine Genehmigung kriegen, um die Säule dort zu bauen, wo wir sie bauen wollen.
Verrückt.
Und wenn Sie die dann bauen wollen, die Genehmigung haben, stellen Sie fest, dass die Stadtwerke in der Zwischenzeit schon daneben eine andere Säule gebaut haben.
Wie in Farm.
Und wittern also das kann man nicht belegen, aber wittern Wettbewerbsvorteile.
War ärgerlich auf jeden Fall.
Und der Grund dafür ist halt schon ein Geschmäckle. Das ist in Düsseldorf nun mal so, dass die Stadtwerke als Anbieter dieses Stroms zu dem gleichen Unternehmen, nämlich den Stadtwerken, gehören wie die Netzgesellschaft Düsseldorf, die wiederum diese Säulen aufbaut. Ja, und weil die halt zum gleichen Unternehmen gehören und die Stadt ist ja auch noch zu einem Viertel an den Stadtwerken beteiligt. Ja,
die Wege sind kurz, sagen
genau,
wir mal so.
Genau so ist es. Und jetzt hat es aber eben der Anbieter Wirelane geschafft, 19 Säulen in Düsseldorf aufzustellen.
19, immerhin. Wow.
Ja, Stadtwerke haben 700.
Ja, das Schlimme daran ist ja wirklich, dass das, was immer alle sagen, nämlich wenn wir zu E-Mobilität wollen, was wir ehrlich gesagt einfach müssen, sonst brennt der Planet und so, dann müssen wir ja viel mehr Ladesäulen haben. Das ist ja wirklich so. Also es muss ja viel flächendeckender sein, als es jetzt ist, weil ganz ehrlich, auch da 500 Meter zum nächsten E-Scooter ist viel zu viel. Selbst 150 Meter sind schon viel. Und auch zur Ladesäule, selbst wenn man nur 5 Minuten Auto fahren müsste dahin, ist es ja was, das machen die Leute vielleicht dann nicht. Oder denken dann, das muss ich dann immer machen, dann kaufe ich mir doch jetzt nicht schon E-Scooter. Dann warte ich mal schön ab, bis hier eine Ladesäule vor meiner Tür steht. Ne?
Ja, und gerade wenn du in der Großstadt wohnst, so wie ich mit Frau und 2 Kindern, hast du eine Wohnung und deswegen keine eigene Garage mit einer Wallbox. Das heißt, du musst dir ja schon fragen, wo kriege ich jetzt meinen Strom her, wenn das Auto nach 350, 400 Kilometern leer ist. Und da haben wir halt das Glück, in Oberbilk am Ausgang der Tiefgarage, wo wir parken, eine Ladesäule zu haben. Deswegen haben wir uns das E-Auto auch geholt. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätten wir zwar ein schönes Auto gehabt, aber keine Möglichkeit, das komfortabel zu laden. Das machst du dann halt auch nicht. Nee. Das ist schon ein entscheidender Punkt dafür. Ne?
Ja, voll.
Okay. Du findest ja auch leichter einen Parkplatz. Also wenn ich das in Unterbilk beobachte, da ist ja das Netz sehr groß, weil das so ein bisschen das Zukunftsquartier ja ist, was die Stadtwerke so definiert haben. Und wenn ich da abends eine halbe Stunde rumfahre, um einen Parkplatz zu finden mit meinem alten Diesel, zugegebenerweise, dann sehe ich die natürlich dann zum großen Teil auch frei stehen. Was ja auch richtig ist, die müssen ja auch dann frei sein, weil was wäre, wenn jetzt die immer alle voll wären?
Wär auch kein
dann
Parkplatz
würde es sich ja gar nicht mehr lohnen, das so ein E-Auto zu kaufen.
Selbst wenn du ein E-Auto hättest, könntest du dich dann nicht die ganze Nacht hinstellen.
Stimmt,
eigentlich,
oder? Aber das Angebot da ist...
Aber man ärgert sich trotzdem.
Also ich glaube, über Nacht kannst du schon stehen
Dürftest
lassen.
Dürftest du das?
Ja.
Ah, also okay,
genau.
Das wusste ich nicht.
Ja, also gerade abends ist es ja heikel. Also das ist natürlich dann schon auch irgendwie ganz guter Anreiz.
Ne?
Ja. Also zwischen 21 Uhr abends und 7 Uhr morgens kostet es keine Standgebühr, wenn du länger als 4 Stunden parkst. Also de facto kannst du es da parken.
Okay, verstehe. Okay, na gut. Ja. Okay. Wenn da kein anderer will, ist es ja auch gut. Hat die Stadt da irgendwas zu gesagt, wie es jetzt, also...
Ja, das ist kein Monopol, haben sie gesagt.
Natürlich haben sie es gesagt. Das wäre ja auch schlimm, weil dann wäre es ja auch sofort...
Das hat der Herr Kral, also das unser
Fall.
Mobilitätsdezernent im Rat, sehr betont. Und dann hat es der OB auch nochmal gesagt.
Ja, okay. wenn hat kein Monopol, also, ist dann ist
da
auch keine Geschichte.
Da wird niemand bevorzugt, natürlich. Was sollen sie sonst sagen?
Ja gut, was hast du denn gesagt, Alex?
Ich habe kein Rederecht im Stadtrat, das ist natürlich ein Problem.
Ach so, okay.
Also das haben natürlich Kollegen von früher, die haben das dann einfach gemacht, einfach reingerufen, aber das traue ich mich noch nicht.
Noch nicht, sehr gut. Ja gut, okay, also mit anderen Worten, da werden wir dann wohl den Leuten glauben.
Aber er hat ja auch einen Ausblick gegeben, Alex, der Dezernent, wie es weitergehen soll dieses Jahr. Ne?
Genau, also das jetzt bis zur Mitte des Jahres, hat er gesagt, 50 Ladestationen kommen dazu von 2 Anbietern. Und bis Ende des Jahres nochmal 50. Ich weiß nicht, hattest du nicht sogar eine andere Zahl, noch eine höhere Zahl?
Ich habe die Ladepunkte genannt, was ja schon entscheidend ist, weil das bedeutet, das sind diese Steckdosen. Ne? Also Ladesäule hat meistens 2, manchmal auch mehr Steckdosen. Und am Ende kämpft man ja um die Ladepunkte. Du brauchst ja einen freien Ladepunkt, eine freie Steckdose, um dein Auto zu laden. Und da sollen es eben 400 werden im Laufe des Jahres von Anbietern, die nicht Stadtwerke Düsseldorf heißen.
Genau.
Happy News.
Und die Stadt sagt eben, ja, also die Stadtwerke haben Pioniertätigkeit geleistet, die waren die ersten auf dem Markt und jetzt ist es halt ein Geschäft geworden, deswegen kommen die anderen. Und hat auch betont, dass es mittlerweile in jedem Stadtteil diese Ladestationen von den Stadtwerken gibt, also dass sie eben so flächendeckend arbeiten, wofür er sehr dankbar ist. Also nicht nur die Rosinenpickerei, wie sie die Privaten machen, so hat er wörtlich gesagt.
Ich verstehe. Na gut, wir harren der Dinge. Der andere Grund, warum ich gerne mit euch beiden reden wollte, war, weil ihr über unterschiedliche Persönlichkeiten des politischen Lebens berichtet haben, die irgendwie auf witzige Weise und auch ein bisschen auf schreckliche Weise Dinge gemeinsam haben, aber so unterschiedliche eigentlich nicht sein könnten. Nämlich, du warst bei Thomas Geiselmax und hast dir angehört, was er in seiner Eigenschaft als neuer...
Er ist Listenplatz 2 bei der Europawahl. Ja. Also man kann sagen Spitzenkandidat beim Bündnis Sarah Wagenknecht für die EU-Wahl am 9. Juni.
Wer hätte das gedacht? Ich bin immer noch ein bisschen geschockt, ehrlich
gesagt. Und er war ja sehr lange Oberbürgermeister in Düsseldorf, 6 Jahre.
Ja, man kennt ihn als SPD-Mann eigentlich. Nur irgendwann, what happened, haben wir uns alle gefragt. Aber darüber reden wir gleich. Und du hast berichtet über Silvia Pantel, eine Bundestagsabgeordnete, die sehr lange CDU-Mitglied war.
Ehemalige Bundestagsabgeordnete.
Ehemalige Bundestagsabgeordnete, muss man sagen, genau. Und die jetzt aber nicht mehr CDU-Mitglied ist, weil sie nämlich beschlossen hat, sie schließt sich der Werteunion an und macht die Werteunion groß und stark in Nordrhein-Westfalen und in Düsseldorf.
Genau.
Und da kann man ja eigentlich nur sagen, okay, wir haben da zwei relativ prominente Düsseldorfer Politiker, die ganz unterschiedliche Sachen gemacht haben, aber die jetzt beide sich mehr oder weniger an zwei unterschiedlichen Enden des Spektrums orientieren, so, ne? Die irgendwie von der Mitte Richtung Außen gewandert sind, wenn man das mal richtig sieht. Wobei ja bei Bündnis Sarah Wagenknecht immer noch so ein bisschen aussteht, so rauszufinden, welches Außen das jetzt eigentlich genau ist. Wir
besitzen zwei Außen gleichzeitig.
Irgendwie schon, ne? So, also, wobei Bündnis Sarah Wagenknecht sagen ja selber von sich, nee, also sind ja, was war die Formulierung? Linkskonservativ, ne?
Ja, also Thomas Geisel hat mir gesagt, ich habe ihn halt am Samstag getroffen in einer Aula in Mörsenbruch von der Gesamtschule. Da hat er halt vor 150 Leuten, die kamen, eine Rede gehalten, um das Programm für die Europawahl vorzustellen und im zweiten Part dann auch über den Wahlkampf in Düsseldorf zu sprechen. Und in der Pause haben wir auch so ein Zweiergespräch geführt und er sagte, dass das Bündnis im Prinzip aus allen Parteien fischt oder eben Wähler gewinnt, aber vor allem auch von der AfD, das weiß er auch. Er hat das nicht weiter kommentiert, also ich glaube, er findet das jetzt wertneutral, aber er sieht halt eben auch, dass Leute kommen, ich glaube, einerseits wegen der Prominenz von Sarah Wagenknecht und wegen dieser Forderung, die hat er da auch mehrfach in seiner Rede betont, wir müssen den Ukraine-Krieg sofort beenden und zwar indem wir Verhandlungen mit Russland führen und den Russen anbieten, gewisse Teile, also vor allem im Osten der Ukraine, mit ihren Interessen zu decken, sich dann aber gleichzeitig von der Front zurückzuziehen, die Waffen stillzuhalten und dann wird ja alles besser werden. Das war so vereinfacht gesagt seine These und da gab es auch mit den meisten Applaus im Saal für.
Das ist ja auch nicht so neu, dass Thomas Geisel das findet. Das hat er ja schon in seinem persönlichen Blog geäußert, schon ganz zu Anfang eigentlich der Ukraine, des Konflikts in der Ukraine, des Kriegs, den Russland in der Ukraine führt. Und es hörte sich aber in einem Artikel tatsächlich so an, als ob die Leute, die da im Saal waren, das ganz toll finden und teilen eigentlich.
Ja,
ne? Also
da
waren Anhänger von ihm.
Die 150 Leute, die kamen, ich meine, es war ein sonniger Samstagmorgen.
du meinst, hat
wenn
sich
du da
niemand
freiwillig
verirrt.
In eine Aula gehst, dann willst du es auch. Ne?
Du willst wirklich wissen, ja.
Die haben es, also ich habe mit zwei, drei Leuten gesprochen, genau. Einer wollte auch mal ein Foto mit ihm machen, der kam vom Niederrhein. Einmal war ein Metzgermeister aus Mettmann dabei, der sagte, im Unterschied zu etablierten Parteien reden die Klartext und mir gefällt der Bürokratieabbau. Eine andere war noch SPD-Mitglied, stellte sich als Gewerkschafterin vor. Die sagte auch, dass sie dieses Ukraine-Thema gut findet. Also die haben schon aus verschiedenen Bereichen Leute da gehabt, auch relativ viele junge Leute, also jung im Sinne von unter 35. Und die haben sich dann verabredet, verschiedene Wahlkampfstände zu machen ab Ende April. Da wird dann Geisel auch wieder mit seinem Gesicht in Düsseldorf präsent sein, eben nicht mehr SPD, sondern jetzt BSW. Und Sarah Wagenknecht wird auch Ende Mai zu einer Kundgebung mit ihm auf dem Shadowplatz stehen.
Also das heißt, das Bündnis Sarah Wagenknecht setzt auch wirklich auf Geisels Prominenz in Düsseldorf.
Alex, wie siehst du das?
Würde ich schon sagen. Genau, das ist auch eine Parallele zu Silvia Pantel, würde ich sagen, dass schon diese Parteien, die sich jetzt neu etablieren müssen, neu aufbauen müssen, auf bekannte Gesichter setzen vor Ort, ne? die einfach schon eine gewisse Zugkraft mitbringen. Und das ist natürlich bei Geisel der Fall und bei Pantel als ehemalige Bundestagsabgeordnete ist das schon auch der Fall, auch wenn sie in der CDU immer einen schwierigeren Stand hat. Aber das ist vielleicht auch eine Parallele zur SPD und zu Thomas Geisel. Er hat ja wahrscheinlich auch nicht mehr viel Perspektive in seiner Partei.
Das ist was ich gerade fragen wollte. Warum macht er das? Also ich glaube, man kann schon sagen, okay, die Position, die BSW vertritt, die decken sich in gewisser Weise schon mit zumindest teilweise der Position, die er auch vorher vertreten hat. Insofern, das hat dann schon inhaltliche Überschneidungen. Ja. Aber wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun, dass er natürlich nicht freiwillig aus dem Amt geschieden ist, sondern er wurde abgewählt.
Ja.
Und er hätte sich sicherlich gewünscht, vielleicht weiterzumachen. Und bei der SPD wäre das aber nicht mehr gelaufen. Ne? Also da gab es ja mal leichte Raunereien und die SPD hat aber gleich gesagt,
er hat da schon noch seine Anhängerschaft, aber die ist einfach nicht verbreitet genug. Und ich habe das ja mal recherchiert mit zig auch vertraulichen Gesprächen und so von Menschen, die da so in führenden Rollen sind. Und das war wirklich undenkbar eigentlich. Seine einzige Chance wäre am Ende gewesen, wenn man wirklich keinen vernünftigen Kandidaten zustande gekriegt hätte bei der SPD. Und das ist immer noch auch die große Frage, wer wird das eigentlich? Und da muss man natürlich sagen, hat es ein Thomas Geisel immerhin einmal geschafft, ne, diese Wahl zu gewinnen. Als großer Überraschungskandidat, muss man ja auch sagen, dem nichts zugetraut worden war.
Ja,
auch von uns allen nicht.
So gesehen.
Und er ist schon ein guter Rhetoriker. Jetzt mal unabhängig von dem, was er gesagt hat, aber wie er gesprochen hat bei dieser Veranstaltung, hat man gemerkt, er könnte jetzt auch in Stuttgart oder in Dresden, der wird ja in ganz Deutschland Veranstaltungen haben, könnte der auch Leute für diese Thesen, glaube ich, begeistern, weil er einfach ein geübter Redner ist. Und das hilft ja auch so einem eher populistischeren Bündnis wie Bündnis Sarah Wagenknecht, wenn die jetzt mit Fabio De Masi, der ist ja wirklich auf Listenplatz 1 in der EU, und Thomas Geisel zwei gute Redner vorne dran haben, die die Leute auch mitreißen, zu Applaus bewegen und Emotionen wecken.
Wie schätzt du seine Chancen ein?
Gut. Also ich habe das in den Artikel auch reingeschrieben. Die Umfragen sehen aktuell auf für die Europawahl die BSW an fünfter Stelle in Deutschland, also vor der FDP. Und es gibt keine Prozenthürde bei der Europawahl. Also es gibt eigentlich wenig Gründe zu vermuten, dass er es nicht schaffen wird, wenn
er
auf Listenplatz 2 steht.
Genau, ja, ja.
Und er selber rechnet mit 10% Ergebnis für die Partei.
Und 2% würden reichen. Ne?
Ja.
Schauen wir mal, was passiert.
Ja.
Ganz so weit ist die Werteunion noch nicht.
Nee, sie muss sich tatsächlich noch, in Nordrhein-Westfalen ist das BSW auch noch nicht so weit, muss man sagen. Das ist auch noch nicht so, kein Landesverband so richtig entstanden. Ich glaube, das entsteht jetzt auch gerade und Geisel wirkt da ja auch so ein bisschen mit. Aber die Werteunion wird jetzt auf absehbare Zeit bei der Europawahl oder so jetzt noch nicht antreten. Das macht BSW ja schon.
Was ist denn da der Status? Ist das ein Verein?
Nee, also es gibt die Partei, aber in NRW gibt es halt bislang nur einen Förderverein.
Okay, Werteunion. Verstehe.
So habe ich das jetzt verstanden. Und mit dem hat sich ja Silvia Pantel eben zuletzt getroffen. Das war jetzt so das Letzte, wo sie immer gesagt hat, da kommt es mir drauf an, ich muss die Leute hier vor Ort erstmal kennenlernen. Und wenn das dann passt, dann mache ich das auch mit der Werteunion. Das hat jetzt eben am letzten Wochenende stattgefunden und am Montag ist sie nun eingetreten in die Werteunion und ist eben nun Landesbeauftragte und dafür zuständig, hier diesen Landesverband aufzubauen am Ende, auch dafür zu sorgen, dass sie dann Kreisverbände entstehen hier, unter anderem in Düsseldorf.
Ich fand das einigermaßen erstaunlich, dass sie die noch nicht kannte, ehrlich gesagt, weil Silvia Pantel ja tendenziell immer jemand war, der in der CDU sehr im sehr konservativen Bereich gestanden hat. Hm. Und da hätte ich vermutet, dass sie die Leute, die irgendwie mit der Werteunion zu tun haben, zumal hier, wo sie ihren Wahlkreis hatte, kennt. Aber scheinbar kannte sie wenig.
Ja, ich kann es am Ende nicht wirklich beurteilen. Ne? Ich kann mir aber auch nicht so richtig erklären, warum sie das dann erzählt, wenn das gar nicht stimmen würde.
Ja, wäre Quatsch. Vielleicht kannte sie sie nicht alle.
Also sie hat es natürlich auch schon relativ geschickt gemacht. Sie ist erstmal aus der CDU ausgetreten, Riesenaufmerksamkeit. Dann in die Werteunion, zwei Wochen später ungefähr eingetreten, wieder Riesenaufmerksamkeit. Also sie schafft das schon auch, jetzt eigentlich genau das zu machen, wofür sie dann auch da ist, ne, für die Werteunion. Also wenn man sich die Schritte anguckt, die sie zuletzt vollzogen hat, Frauenunion-Vorsitz abgegeben, Ortsvorsitzende abgegeben, also wirklich dieser Rückzug, der so Schritt für Schritt vollzogen wurde, das war irgendwie so absehbar und es wirkt am Ende wirklich durchgeplant eigentlich, muss man sagen, aber am Ende ist es schon auch möglich, dass sie sich das tatsächlich einmal genau überlegen musste.
Silvia Pantel, wir haben, glaube ich, schon mal in diesem Podcast über sie gesprochen, weil sie immer auch so jemand war, den ich persönlich fast ein bisschen schwer greifbar fand, weil sie im persönlichen Umgang sehr normal wirkt, also so eine ganz normale Dame im Prinzip, irgendwie immer gut angezogen, sehr höflich, sehr freundlich, wenn man sie so persönlich trifft, sehr bodenständig auf so eine Weise, ne, so richtig, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, man muss sich vielleicht ein Foto von ihr angucken, ne, irgendwie um zu verstehen, was ich meine, aber so ein bisschen auch eine gut situierte Dame von nebenan, so ein bisschen würde ich sie beschreiben. Also so. Und gleichzeitig hat sie aber doch Positionen vertreten, die durch die Bank, wenn es egal, ob es jetzt um Flüchtlingspolitik ging oder um Klimapolitik oder auch um Familienpolitik, ging tatsächlich dann wirklich so klassisch sehr konservative Themen.
So ist es ja.
Gab's was sind da so die Dinge, die dir da so ins Auge gestoßen sind, inhaltlich?
Ja, also ich meine, sehr bekannt ist natürlich dieses Schreiben damals des Berliner Kreises, dieser konservativen Vereinigung von CDUlern, dass da ja letztendlich gefordert hat, doch bitte die Chancen auch mal des Klimawandels zu sehen. Also zum Beispiel das Abschmelzen der Polkappen, ne, das, was ja aus deren Sicht auch gar nicht so klar jetzt auf einen menschengemachten Klimawandel zurückführt, sondern Klimawandel hat es ja immer gegeben. Dass man dann sich doch mal bitte darauf konzentriert, dass man natürlich deutlich besser da oben Fischerei betreiben kann, dass die Schifffahrtsrouten besser befahrbar werden und so. Und ich meine, das ist natürlich schon steil.
Mhm, durchaus. Ja.
Soll ich noch weitere Beispiele?
Ja,
oder?
Wenn du noch hast. Ich muss erstmal darüber hinwegkommen.
Also diese Klimapolitik, das ist so eins, ne, wo ja. Immer wieder mit aufgeschlagen ist, dass mit den E-Autos alles nicht funktioniert und das ist auch was zum Teil stimmt ja auch Sachen, ne? Also katastrophale Bedingungen in den Minen, wo die Rohstoffe dafür gewonnen werden. Bei den Windrädern sagt sie, da gibt es keine offene Diskussion darüber, da müsste man mal genau ermitteln, als ob das nicht passieren würde, welcher CO2-Abdruck hat denn so ein Windrad, wenn dieses ganze Beton da gegossen wird und so weiter. Mhm. Also da sind schon viele Positionen zu finden. Familienpolitik ist immer sehr wichtig, das betont sie ja auch. Sie ist ja auch Vorsitzende von einer Familienstiftung, wie sie sich nennt. Und da, das galt ja mal als Herdprämie, glaube ich. Das befürwortet sie immer noch. Elterngeld, also stark ausweiten, insofern als das, wie sie sagt, nicht nur einseitig die außerhäusige Betreuung gefördert wird, also in Kitas und so weiter, sondern dass man eben auch quasi mehr dafür kriegt, wenn man zu Hause sich um seine Kinder kümmert in den ersten drei Jahren.
Ja, genau, dass man nicht nur befördert wird, dass die Leute dann, die Frauen insbesondere, in den Beruf gehen. Sie ist selber Mutter von 5 Kindern, glaube ich. Also, man könnte sagen, sie weiß, wovon sie spricht. Und ganz, ganz großen Aufruhr hat es ja auch gegeben, vor gar nicht allzu langer Zeit noch, weil dann klar wurde, sie hat doch Verbindungen zu Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Verfassungsschutzchef, der ja, muss man sagen, wirklich sehr nach rechts abgedriftet ist und heute sozusagen ganz klar, ganz weit rechts steht und der Chef der Werteunion ist.
Mhm, richtig. Und den hat sie aber, das war aber auch eigentlich immer klar, also das war jetzt gar nicht so das Geheimnis, dass sie den gut findet. Sie hat ihn auch damals hier schon eingeladen, als noch Vorsitzende der Frauenunion. Und
das war ein ziemlicher Aufruhr, ne? Also, dass sie den eingeladen hat, war so, oh krass, okay.
Ja, damals schon, aber hat ihn auch immer wieder bei Twitter verteidigt und das sehr kritisiert, wie die CDU mit ihm umgegangen ist, dieses Parteiausschlussverfahren. Also da war sie immer nah bei ihm. Hm. Nur was dann nochmal so das fast zum Überlaufen gebracht hat, war ihr Auftritt in Wetzlar bei so einer Veranstaltung, wo sie eben mit Maaßen auf einer Bühne saß, wo es darum ging, was gibt's eigentlich eine Repräsentationslücke zwischen AfD und CDU und welche Überschneidungen könnte es da geben und so weiter. Sie hat immer betont, ja, sie hatte einfach nur die CDU-Positionen vertreten und wenn sie da eingeladen wird, geht sie eben dahin und so weiter. Aber das ist in CDU-Kreisen hier sehr aufgestoßen und hat dazu geführt, dass man hier eine Position als Kreisverband Düsseldorf formuliert hat, wonach es untersagt ist, sich als CDU-Mitglied auf eine Bühne mit einem AfD-Mitglied jetzt quasi ausschließlich zu setzen. Mhm. Also es sei denn, es gibt jetzt, weiß ich nicht, im Wahlkämpfen oder so Podiumsdiskussionen, wo alle Parteien vertreten sind, ne? Aber so diese Ausschließlichkeit ist da quasi untersagt worden.
Ja, und du hast ja danach nochmal gefragt, wie würde das aussehen? Würde die Werteunion als Partei auch mit der AfD zusammenarbeiten? Und das schließt sie definitiv nicht aus.
So ist es, genau. Das ist sehr spannend. Also da das ist ja beim BSW, wenn ich das richtig sehe, auch ein bisschen anders. Da gibt es ja viele Vertreter, die sagen, auf gar keinen Fall mit der AfD eine Koalition. Aber das ist offenbar, sieht das Silvia Pantel sehr anders. Sie schließe gar nichts aus, sagt sie da. Es kommt darauf an, mit welchen Leuten man es dann zu tun hat und welche politischen Positionen dann umgesetzt werden. Und insofern
ja. Ist also das mit schon einer ein Ding. Partei, ja. Wo man sagen muss, da sind auch wirklich handfeste Nazis drin, würde Silvia Pantel durchaus zusammenarbeiten, da hätte sie keine Scheu vor.
So ist das, ja.
Na gut, da muss man natürlich sehr aufpassen, ob man das dann gut findet oder nicht. Was hat die denn jetzt für Pläne für die Werteunion? Also weil du hast ja schon gesagt, so da ist noch viel im Aufbau. Was ist denn jetzt genau Silvia Pantels Mission?
Ja, ich glaube, dass sie da das Gefühl hat, ihre Position da einfach auch stärker vertreten zu sehen und die auch umzusetzen. Ne? Also gerade, was ich gesagt habe, zum Beispiel familienpolitisch, dieses Elterngeld, diese Auswertung oder Ausweitung, das wäre so eine Position, mit der sie da versucht auch durchzudringen. Ne? Also das ist ja schon, da geht es ja wirklich grundsätzlich um eine Politikwende, die da gesehen oder die Notwendigkeit, die dafür gesehen wird. Mhm. Und das zieht sich ja eigentlich durch alle Positionen durch, auch Migrationspolitik und so weiter.
Ja.
Das, ja, das ist letztendlich schon ja, ganz, also ich glaube, das ist so ein grundlegenden Neuanfang für sie dann ja. auch.
Und strukturell, sie ist Landesbeauftragte der Werteunion in NRW. Mhm. Und das heißt, jetzt gibt es diesen Förderverein und sie soll jetzt sozusagen dafür sorgen, dass hier eine Parteistruktur entsteht, die auch Kreisverbände umfasst, genau. sodass überhaupt erstmal genau. beispielsweise für eine Kommunalwahl oder eine Landtagswahl
genau.
Strukturen da sind. Ja. Also Leute, die man wählen kann, eine Partei, die man überhaupt wählen kann.
Sozusagen. So ist es, genau. Ob das jetzt gelingt, also ich meine, das muss ja das Ziel eigentlich sein, bis zur Kommunalwahl 2025 oder auch zur Bundestagswahl das hinzukriegen, hat sie aber noch offen gelassen. Also wann jetzt so der erste Termin ist, wo man die auch wirklich wählen kann hier
ja.
in NRW.
Ich kann es kaum erwarten.
Ja, denke ich doch, ne?
Alles klar, dann vielen Dank an euch beide.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Ein kunstvoller Abend im Mondlicht. Voller Inspiration, Überraschungen und seltener Gelegenheiten. Mit der Dämmerung beginnt eine Reise in die Welt der Künste und Kulturen durch über 50 verschiedene Locations. Es gilt, unzählige Ausstellungen, Performances, interaktive Exponate und außergewöhnliche Orte zu entdecken. Es öffnen sich die Türen von Museen, Galerien, Offspaces und Ateliers mit regionalen und überregionalen Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt. Drinnen und draußen. Staunen, nachdenken, fühlen, schmecken, begegnen, hören, mitmachen und tanzen. Die Düsseldorfer Nacht der Museen. Am 27. April 2024 von 19 bis 2 Uhr. Eine Nacht, 50 Locations. Tickets für 17 Euro gibt es jetzt im Vorverkauf in allen teilnehmenden Locations und auf nacht-der-museen.de/Düsseldorf. Und wir sind zurück und ich habe neulich feststellen müssen, dass nicht jeder so scharf auf Mehrgänge-Menüs in Fine-Dining-Restaurants ist wie ich, sondern manche Leute einfach lieber ein ganz normales Schnitzel irgendwo essen. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Schock war für jemanden, der so hochgradig verfressen ist wie ich. Aber ich habe beschlossen, mich davon nicht beirren zu lassen und euch weiter mit meinen Erkenntnissen zum Thema Spitzengastronomie in Düsseldorf zu behelligen und ab und zu gehen wir auch mal ein Schnitzel essen, versprochen. Falls ihr euch ein bisschen genervt fühlt durch diese Gastrothemen, meldet euch gerne unter 016 080 80 844, dann können wir das diskutieren oder reinpegel@rheinische-post.de natürlich. Freue ich mich immer, wenn ihr euch meldet. Auch wenn ihr meckert, finde ich es gut. Hauptsache, at least you care. Diese Woche hatte ich jedenfalls das Vergnügen, für den Genuss-Podcast Brunch, den ich auch für die Rheinische Post mache, mit Egor Hopp zu sprechen. Egor ist 29 Jahre alt und bereits seit 2 Jahren Chefkoch in einem Restaurant namens Setzkasten, das sich im Untergeschoss von Zur Heide an der Berliner Allee befindet. Die Idee hinter diesem Setzkasten-Restaurant war damals, dass, naja, im Prinzip alles in einem Setzkasten serviert wird. Also mit anderen Worten, man kriegt so einen Kasten, der steht aufrecht und da sind lauter kleine Gerichte drin. Von dieser Idee ist man aus kulinarischen Gründen relativ schnell wieder abgekommen. Das Restaurant heißt aber immer noch so. Und eine Weile hatte dieses Restaurant tatsächlich einen Stern, was ja für ein Restaurant im Untergeschoss eines Supermarkts schon was Besonderes war. Damals führte noch Anton Pahl die Küche und Egor war sein Sous-Chef, also der zweite Mann in der Küche. Dann machte sich Pahl selbstständig und auf einmal war Hopp zusammen mit einem Kollegen allein verantwortlich. Und ich stelle mir vor, das ist so einer dieser Karrieremomente gewesen, wo man einerseits sein Glück kaum fassen kann und andererseits denkt, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen? Egor hat jedenfalls durchgehalten und dieser Tage feiert er mit seinem Team im Setzkasten Relaunch. Die Inneneinrichtung ist neu, Service- und Küchenteam haben ganz neue schöne Uniformen und vor allem das Menü haben sie sich ganz neu ausgedacht und ich durfte das probieren. Und ich muss sagen, ich fand es sehr überzeugend. Im Setzkasten werden hauptsächlich Zutaten verarbeitet, die es bei Zur Heide gibt. Das ist sozusagen der Name Setzkasten nochmal anders interpretiert. Teils sind das auch einfach Reste, also die Tomaten, die keiner kaufen wollte. Laut Igor Hopp sind das die besten Tomaten, die es gibt. Na klar, die sind natürlich auch am reifesten, weil die am längsten da rumliegen. Und daraus macht die Küche ein Tomatenwasser und da rein tunkt man dann ein Brot namens Madre, die Mutter. Das nicht mit Hefe oder Sauerteig, sondern mit Rosinenwasser angesetzt wird. So ein ganz festes Brot mit großen Löchern und ansonsten so einer ganz festen Krume und einer knusprigen Hülle. Das gibt's oben beim Bäcker bei Zörde. Und aus den Füßen der Schinkenbeine von der Schinkenbar, also quasi das Ende, das was überbleibt, wenn man sämtlichen Schinken darunter gesäbelt hat, da macht man im Setzkasten dann noch so eine Art Schinkenessenz, aber in Pulverform. Tja, und dann stippst du das Brot erst in die französische Butter und dann stippst du es in dieses Schinkenpulver und hast so ein Schinkenbrot in ganz anderer Form. Das ist der Brotgang. Also nur mal so als Beispiel. In die Rezepte fließen Igor Hopps Kindheitserinnerungen ein. Er ist in Kasachstan geboren. Es gibt aber auch Hommages an Schwimmbadpommes, an Waldmeisterbrause, an das Münsteraner Goldschwein, das Mangalitzer Schwein, und die Kirschblüte in Nachbars Garten. Also ein emotionales Menü, ein persönliches Menü auch stellenweise. Es kostet 129 Euro, dauert 3 bis 4 Stunden und ist nach Voranmeldung auch vegetarisch verfügbar. Und freitags und samstags gibt es auch ein Mittagsmenü für 89 Euro. Also wenn man es erstmal für etwas kleineres Geld ausprobieren will, dann lohnt sich das sicherlich auch. Der Mann, der sich das ausgedacht hat, den lernt ihr jetzt kennen. Mein Gespräch mit Igor Hopp. Ein Restaurant in einem Supermarkt. So oft gibt es das nicht und das ist schon irgendwie was Besonderes. Hier in Düsseldorf gibt es einen riesengroßen Supermarkt, 10.000 Quadratmeter groß, auf 2 Etagen. Und da gibt es nicht nur einen, sondern mehrere Restaurants. Aber eins sticht besonders hervor. Der Setzkasten ist ein Restaurant, was tatsächlich sogar mal einen Stern hatte und auch natürlich darauf hofft, eines schönen Tages wieder einen Stern zu haben. Und was von einem jungen Koch geführt wird, mit dem ich heute ein Interview mache. Herzlich willkommen, Igor Hopp. Schön, dass wir uns hier treffen. Das ist einer meiner Lieblingsorte, muss ich ehrlich sagen, weil ich natürlich unglaublich gerne shoppen gehe. Insbesondere Lebensmittel. Eigentlich nur Lebensmittel. Klamotten shoppen finde ich gar nicht so toll.
Ja, schau mal, da haben wir was gemeinsam. Also erstmal einen wunderschönen guten Tag. Wir fühlen uns wirklich geehrt. Ich sage auch wir. Ich bin nicht schizophren, keine Sorge, sondern ich rede immer sehr gerne mit meinem Team zusammen.
Das ist der Majestätsplural.
Ja, genau. Es ist meine Welt.
Sehr gut.
Alle leben nur da drin. Nein, Spaß. Ja. Wir fühlen uns wirklich geehrt. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, klar. Also, dass wir halt auch ein Bestandteil von dem Podcast sein dürfen und herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Der Haken an der Sache, dein Restaurant hat keine Fenster, weil es im Untergeschoss des Supermarkts liegt.
Das verkaufen wir positiv. Wer braucht hier in der Innenstadt schon Fenster? Also, wir haben es ganz speziell genannt. Wir haben es gesagt, ohne Fenster auch ganz geil. Und tatsächlich merkst du es irgendwann mal nicht. Die Fenster sind eigentlich doch schon da, nur, dass man nicht in die schöne Natur rausgucken
Fenster
kann.
In die Seele des Kochs.
Nee, man schaut tatsächlich in den Supermarkt und sieht dann halt, manche Gäste am Chefstable beobachten dann.
Oder zu euch in die Küche natürlich, ne?
Ja, genau. Und wenn du am Chefstable bei uns sitzt, kannst du ja halt genau dir angucken am Wochenende, was denn da so im Supermarkt so passiert. Und das ist echt spannend. Also manchmal habe ich sogar Gäste, die hören einfach auf zu reden und schauen sich einfach dieses schöne Leben in diesem Supermarkt an, weil am Wochenende geht es hier schon richtig was ab.
Das stimmt. Und also ich habe ja auch schon an der Weinbar gesessen, die es ja auch noch gibt, und habe einfach mir Leute angeguckt und war fasziniert von den Dynamiken, die sich beim Einkaufen abspielen.
Ja.
Ich weiß, als Mutter eines kleinen Kindes, es gibt nichts, keine schönere Show, als mit einem kleinen Kind
einkaufen. Der Klassiker, ja, das ist genau.
Fantastisch. Also das mit anderen Worten, du brauchst kein Lager, so, sondern du gehst einfach los und bedienst dich praktisch. Das stelle ich mir ehrlich gesagt wie ein unglaublich schönes Leben vor, aber es hat wahrscheinlich den Nachteil, dass man dann privat hier nicht mehr einkaufen kann. Ja,
genau, also ihr könnt euch das, oder man kann sich das so vorstellen, das ist so wie Toys R Us früher, man rennt mit dem Einkaufswagen morgens los und packt sich halt alles ein und das macht aber auch das Arbeiten wieder so ganz geil, weil manchmal steht man noch so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich glaube, jeder Koch kennt das. Kulinarisch gesehen denkt man sich so, ja, was kochen wir denn jetzt? Oder oh, das passt jetzt gerade nicht. Und dann fühlt sich das im Bauch halt nicht so cool an. Und dann sage ich halt auch allen Jungs und Mädels, ich sage, hey, ich gehe jetzt mal kurz hoch. Ich brauche mal kurz meine 5 Minuten. Lauf dann durch den Supermarkt und schaue mir halt einfach, okay, was gibt's denn jetzt gerade? Genauso jetzt beim Öffnungsmenü. Ich bin halt ein nervöser kleiner Junge und habe halt gemerkt so, nee, 2 Tage vor Eröffnung, den Hauptgang schicke ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht, ändern wir komplett. Das Team ist natürlich dann voller Panik, die Weinbegleitung stand und so ein Diva-Leben möchte ich mir halt rausnehmen, weil wir halt aber auch die Möglichkeit haben. Und dann bin ich hoch und habe halt gesehen, oh, wow, was ist denn das denn? Artischocken? Artischocken aus Frankreich? Jetzt schon? Ich so, ja, kann ja eigentlich nichts sein. Ich gucke mir den so an und denke mir so, boah, geil, die Ware ist ja so gut. Mhm. Boah, weißt du was? Die nehmen wir jetzt aufs Menü. Mhm. Und das ist es Fluch und Segen zugleich, aber es macht halt einiges, wenn man es so richtig dann anpackt, zu Segen und wird dann halt auch eine Offenbarung. Also auch die Qualitäten, die wir mittlerweile haben. Wir sind ein Supermarkt und das ist mir auch besonders wichtig zu sagen. Wir sind nah am Bürger oder bodenständig, was Attribute sind, ja, die mich halt auch einfach wiedergeben.
Ja.
Aber wir haben auch das High-End-Produkt, die Artischocken. Man fliegt im Spätsommer hier weg,
ja,
wenn die Artischocken einfach diese Saison haben, die kommen frisch von Rangy, vom Großmarkt aus Paris, dann, mhm, dann ist das einfach, die lachen dich an und du willst sie eigentlich als Koch, du, jeder Koch ist doch dann einfach hin und weg.
Ja.
Oder die Tomaten aus
Frankreich. Ja, es gibt so
Frankreich.
Momente, ne? Da sind die einfach, da funktionieren die einfach, ja.
Ja, ich habe halt auch selber gemerkt, die Lebensmittel aus Frankreich, also hier von Rangy, mhm, das ist der Wahnsinn. Und das wissen eigentlich viele nicht. Klar haben wir auch gut und günstig oder wir haben halt auch die Zutaten oder die Lebensmittel von Dormagen, vom regionalen Bauern. Aber es gibt halt auch natürlich diese High-End-Produkte, wo man halt wirklich dann denkt, okay, ich glaube nicht jeder Supermarkt hat halt dann einfach so eine schöne Qualität.
Mhm. Das ist natürlich auch spannend, ne? Dass man dann als Chefkoch in so einem Laden mal eben handstreichartig eigentlich entscheiden kann, was jetzt als nächstes Phase ist. Wie fühlt sich das an für dich?
Oh Gott, das ist eine sehr gute Frage.
Denn es ist ja deine erste Chefkochposition,
genau,
glaube ich, ne?
Genau, ich musste da wirklich jetzt erstmal reinwachsen. Ich muss auch wirklich zugeben, dass wir das jetzt seit einem Jahr so diese Findungsphase hatten. Ich muss auch da auch einfach Respekt zollen. Ich war am Anfang in der Doppelspitze mit meinem Max und das war wirklich so eine Lebenschallenge. Also erstmal von heute auf morgen Küchenchef zu werden, das war schon wirklich spannend und aufregend.
Spannend ist gut.
Spannend ist, glaube ich, ja, untertrieben. Also es war wirklich sehr aufregend das letzte Jahr,
ja,
von Sous-Chef, dass ich mit den Jungs und mit den Mädels halt mit dabei bin und Vollgas gebe und ich gebe halt auch als Küchenchef Vollgas, nicht falsch verstehen. Aber diesen Schritt von, okay, du bist jetzt halt die Führung und man erwischt dich halt auf, dass man salopp irgendwie mal was sagt und hey, oh, das hättest du vielleicht anders sagen sollen.
Führung in der Küche ist halt auch so ein wahnsinnig schwieriges Thema.
Ja.
Ne? Also da ist ja, muss man sagen, die Branche sehr weit gekommen einfach, von auch
Gott
einem furchtbaren Ort.
Gott sei Dank.
Weil, also das ist ja legendär, wie schrecklich das Klima in manchen Küchen gewesen sein,
ja,
muss zumindest. Und wenn du heute mit Köchen sprichst, sagen die eigentlich immer alle, ich will so nicht. Ich will so nicht sein, ich will so nicht arbeiten, ich will mein Team so nicht behandeln. Ne? So. Und aber das scheint nicht so einfach zu sein, wie man es sagt, ne? Also weil es einfach eine wahnsinnig druckvolle Situation ist, insbesondere,
ja,
in einem Restaurant, was ein bisschen was will und nicht einfach nur irgendwie Spaghetti schickt.
Genau, ich habe es nämlich richtig gemerkt. Also eigentlich wollte ich immer der Küchenchef sein, der es ruhiger angeht.
Ja.
Aber meine Person an sich, ich bin sehr aufregend und manchmal sehr impulsiv und sehr, sehr hibbelig vielleicht ist,
ja,
auch, ja, doch, darf man sagen. Und
ja,
ich habe richtig Bock auf den Scheiß. Also wirklich,
ja,
ich mache das hier nicht fürs Geld.
Mhm.
Ich mache das hier nicht, weil ich muss, sondern ich will das aus aller Leidenschaft einfach hier wirklich,
mhm,
runterrocken. Und für mich ist das wirklich so schön, wenn ich abends dann dieses Restaurant voll sehe und man hört das, dieser Klang, wenn Gäste glücklich sind,
mhm,
diese Stimmung, der Flair, das sind wirklich die Momente, wofür ich morgens aufstehe.
Ja.
Das macht mich wirklich richtig, richtig stolz, wenn wir dann halt dann auch so einen Tag geschaffen haben.
Mhm.
Und was war nochmal die Frage?
Die Frage war, wie schafft man das, nicht in diese Falle zu tappen? Also ich sage es jetzt aber anders, ne? Ich bin ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ich bin ja Mutter eines kleinen Kindes. Und natürlich denkt man sich, bevor man ein Kind bekommt, immer,
ich werde
mein Kind niemals, ich kann mir keine Situation vorstellen, in der ich mein Kind jemals anschreien werde. So.
Mm.
Und dann warte mal anderthalb Jahre und dann kommt aber die Situation, wo einfach die Umstände oder das Kind dich an dermaßen an den Rand von allem bringen, dass du natürlich laut wirst, weil du einfach nicht anders kannst. Du musst den Druck ja irgendwie loswerden. Und du hast ja gerade gesagt, du willst was damit, ne? Du willst es nicht einfach nur machen, sondern du willst es gut machen. Du willst es,
genau,
auf einem tollen Niveau machen. Du willst was damit erreichen. Und dafür müssen, das muss ja funktionieren. Und die Schwierigkeit besteht ja dann darin, das dann auch noch unter Zeitdruck zu machen, zum Beispiel. Ne? Es
Richtig.
Ist ja nicht einfach nur ja, wir kochen hier mal und wenn es nicht klappt, schmeißen wir es weg und machen es neu, sondern nein, es muss dann funktionieren, genau. In der Sekunde.
Genau, ich versuche, das ist hier gerade schon so wieder dieses Psychologische, was ich versuche. Ich versuche, wenn ich an was Negatives denke, direkt positiv auf Gäste und warum ich das mache. Nee, aber tatsächlich ist das wirklich so. Der Druck ist halt einfach da. Besonders jetzt, wenn ich halt vor dem Laden stehe oder mein Name dann halt auch genau daneben steht, Restaurant Setzkasten.
Ja.
Dann ist der Druck einfach da. Ja. Und der Anspruch, also ich sage das auch jedem Mitarbeiter, ich sage, pass auf, du fängst hier an, ich bin ein Arschloch, aber ein faires Arschloch und du wirst hier halt auch arbeiten. Ne? Die Strukturen im Markt sind aber auch gegeben, wenn du hier 9-to-5 haben möchtest, bietet dir das Edeka zu Heide wirklich an. Aber hier geht es um Ackern, hier geht es wirklich um Leidenschaft und das Wort kommt halt einfach von Leiden. Hier musst du Gas geben und ich habe mich leider selber halt jetzt auch bei der Eröffnungsphase erwischt, eigentlich will ich gar nicht so sein, aber dieser Druck gibt es halt wirklich her, ne? Dass man dann halt auch sagt, so, ey Mann, jetzt reiß dich doch mal zusammen, Junge. Und kommt halt auch das ein oder andere Schimpfwort, was aber ganz gut ist mit einer offenen Küche, dann beherrscht man sich halt auf jeden Fall nochmal so ein bisschen besser. Und das Schöne ist, dass ich halt jetzt auch mittlerweile wirklich wichtige Säulen bei mir im Setzkasten habe, die mich halt einfach dann auch nochmal tragen, wo ich dann sagen kann, okay, auf die Leute baue ich.
Ja.
Und das sind halt ganz klar so die langjährigen Mitarbeiter, die den Laden aufrecht gehalten haben seit mehreren Jahren. Und da weiß ich dann, okay, das ist eine sichere Bank.
Wie würdest du deine Küche beschreiben? Wie willst du kochen? Also was ist das, was du anstrebst?
Boah, das war jetzt letztes Jahr wirklich ein ganz großes Thema. Das war auch das Thema, wo ich gesagt habe, okay, mir wirklich Rat geholt habe. Hey Jungs, was würdet ihr denn machen? Und habe für mich halt wirklich erstmal definiert, wer will ich sein als Koch? Ich will jetzt tatsächlich in die Führung, ganz klar. Das war ja jetzt auch immer so ein bisschen schwammig. Das war ja vor 1,5 Jahren. Egor, du machst jetzt den Küchenchef. Und ich so, ich bin aber eigentlich noch, ich weiß nicht und traue mich nicht.
Also
und
das Restaurant wurde damals noch geleitet von Anton Pahl und du warst aber damals schon Sous-Chef, glaube ich, ne?
Genau, ich war quasi die rechte Hand vom Anton.
Genau.
Das, kann
und der
man
ist dann
so
gegangen
sagen.
Von heute auf morgen und auf einmal warst du es sozusagen.
Genau, der Anton hat halt sich dafür entschieden, dass er dann jetzt sich selbstständig macht und sagt, okay, ich bin jetzt erstmal raus.
Ja.
Und von heute auf morgen stand der Laden dann vor mir. Und
auch in einem ganz schwierigen Zeitpunkt, muss man sagen, ne? Pandemie gerade vorbei.
Richtig, wir waren gerade so wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Also ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig sage. Wir waren halt wirklich am Boden. Ne? Also das kann man auch mal sagen. Man hat ja jedes Unternehmen hat ja mal seine Höhen und
Personal
mal seine Tiefen.
Personal war weg, weil Pandemie hat nicht gerade geholfen.
Personaltechnisch waren wir wirklich gerade nicht gut aufgestellt, besonders im Service. Da muss ich sagen, da waren wir wirklich mit einer Person. Da war es richtig gravierend.
Crazy.
Und ich hatte halt auch wirklich Köche, den Nils, der dann halt wirklich über locker ein halbes Jahr wirklich Service gemacht hat. Und das war wirklich eine schwierige Zeit, die wirklich kulinarisch gesehen halt vielleicht auch nicht ganz so gut war. Aber das hat das Team richtig zusammengeschnauft. Mhm. Also wirklich, wir waren dann richtig eng zusammen. Und da wurden halt auch bei so Arbeitszeiten von, heute fängst du mal um 9 Uhr an und dann endet das erst um 11:30 alles ja nicht erlaubt und etc. pp. Aber das wurde dann halt hingenommen und gemacht. Und das war schon wirklich so, dass ich gesagt habe, boah, will ich das jetzt alleine?
Ja.
Alleine, also ich wäre ja schon überfordert gewesen mit einer ganzen Personalpalette und dann führen von heute auf morgen, also komplett. Es war ja immer schon so, dass ich das ja…
Also ihr wart dann erst zu zweit und dann hast du jetzt beschlossen, okay, ich mache das alleine, ich will hier der Chef sein, ne?
Genau, also der Anton war ja von heute auf morgen weg. Ich dachte mir ganz ehrlich, hui, willst du dich das alleine wirklich zutrauen? Und mir stand das auch irgendwie nicht so wirklich zu. Ich habe gesagt, ey, nee, ich hole mir mal wirklich nochmal den Max dazu. Das war halt einfach auch ein Sous-Chef. Wir waren beide gleichgestellt und habe gesagt, nee, lass uns das zusammen als Team machen. Mhm. Weil wir haben das halt auch, wenn der Anton mal im Außerhaus war oder er war halt ganz klar das Gesicht des Ladens, haben wir das ja sowieso immer sehr, sehr gut zusammengerockt. Und wir haben halt auch schon super zusammen gevibed, einfach vom Kochen her, von den Gerichten her. Und ja, dann haben wir das jetzt erstmal zu zweit versucht, aber am Ende des Tages haben wir dann trotzdem gemerkt, so, ja, nee, wir wollen doch beide in verschiedene Richtungen. Und dann hat sich das eigentlich so eine natürliche Auslese gegeben. Man hat sich gar nicht irgendwie gestritten oder sowas, sondern der Max ist halt einfach dann auch Papa geworden und auch war es ein wahnsinniger Respekt, was der dann da halt auch alles an Arbeitsstunden investiert hat, weil das war genau diese schwierige Zeit, wo wir einfach kein Personal hatten. Und der Max und ich, wir haben halt wirklich von morgens bis nachts in diesem Laden gesteckt und halt wirklich in dieses Reopening bis zu dem jetzigen Tage einfach hin drauf zugearbeitet.
Genau, wir haben 2024 und jetzt dieser Tage wird dieses Restaurant relaunched, wie man so schön sagt. Was heißt das eigentlich genau?
Ja, also wir öffnen jetzt gerade den Laden komplett neu. Also wir sind eigentlich schon seit einem Soft Opening, seit jetzt einer Woche wieder am Start. Wir haben komplett neu umgebaut. Wir haben alle komplett neue Klamotten. Ich habe mich endlich gefunden. Wir wissen, worauf wir kochen. Und das Kochen macht gerade endlich wieder richtig Spaß. Mhm. Davor war es immer so ein, ich weiß nicht, sollte ich und A-I-A-U-A. Und jetzt einfach nur geil drauf loskochen, richtig Schmack ist bei den Essen dabei. Wir haben wirklich halt auch nochmal in uns investiert. Auch riesen Respekt an Herrn Zuheide, den Senior, den Heinz Zuheide. Der hat halt einfach auch wirklich nochmal was investiert. Ne? Mhm. In der heutigen Zeit halt auch nicht selbstverständlich. Ich weiß das wirklich auch zu schätzen, weil so eine neue Renovierung in so ein Restaurant ist halt auch nicht gerade günstig. Und ja, und das für so einen jungen Küchenchef, dass ich das dann halt auch mit entscheiden durfte. Ne? Ich war wirklich mit den ganzen Optionen war ich halt auch wirklich mit dabei. Und ja, jetzt haben wir halt neu geöffnet, haben ein richtig nagelneues Menü. Das Besondere hierbei ist, dass wir uns halt auch selber nochmal hinterfragt haben. Wir haben Ghost Service eingeführt, wir haben halt selber nochmal geguckt, okay, wie nehmen wir das selber wahr? Wir haben halt wirklich das Personal mit ins Restaurant gesetzt und haben halt wirklich 2 Tage komplett das Menü einmal durchgeschickt. Mhm. Und ich bin wie so ein Wahnsinniger hin und her gerannt und habe gesagt, so Kritik, gib mir Kritik. Und daraus haben wir dann halt einfach gemerkt, hey, wir haben echt einige Sachen falsch gemacht damals. Da ist wirklich nochmal mehr Luft nach oben. Aha. Und seit jetzt einer Woche haben wir jetzt richtig geöffnet und haben halt wirklich nochmal diese Feinheiten nachgearbeitet. Ich habe es von dem Herrn Zuheide so ein bisschen gelernt, diese Nuancen, Feeling, Haptik, wie fasst sich die Menükarte an. Meine Frau ist jetzt übrigens auch mit im Unternehmen, die hat sich halt auch nochmal in der Internet mit dem Außenauftritt, Instagram, wie sehen wir denn da aus, wie sehen wir auf Social Media aus, das ist ja auch alles, leider so ein bisschen eingeschlafen und jetzt sind wir halt voll da und man merkt halt so richtig so ein Frühlingsgefühl, wir merken Power, wir haben richtig Lust und man merkt auch, ich war heute Kirschholz am Sammeln und am Putzen. Wir haben halt so ein paar kleine Klassiker vertraut, nochmal abgeändert, weil am Ende des Tages habe ich ja die Menüs ja schon immer damals schon mitgeebnet und mitgeführt und auch die Stammgäste so ein bisschen zugehört und gehört, hey, worauf hättet ihr jetzt schon wieder Bock fürs Reopening und
lass uns mal nicht das ganze Menü durchgehen, aber sag mir doch mal einen Dish, wo du sagst, so damit kann man erkennen, wer Ego Hop ist und wie er kocht. Gibt's das?
Ja, tatsächlich. Ich finde, ich bin jetzt die letzten Male sehr oft essen gegangen und ich habe halt gemerkt, bei den Aperos oder bei den Snacks vorweg machen sich nicht ganz so viele, um Gottes Willen, die machen sich wirklich Gedanken. Aber ich glaube, ich gehe da dann nochmal ein Stück weiter. Also wir geben den Apero halt einfach noch so viel Aufmerksamkeit, weil mir ist der erste Eindruck so, so wichtig im Leben, so wie aber auch kulinarisch auf dem Teller. Mhm. Und ich glaube, die Aperos sind da wirklich ein Riesenthema bei uns. Signature, ich bin viel zu jung, um zu sagen Signature, das ist kompletter Bullshit. Aber der Kirschbaum, also Kirschbaum und zwar im Ganzen verarbeitet. Wir gehen da so ein bisschen weg von der klassischen Patisserie und setzen von dem Baum, wir haben ja jetzt gerade schöne Social Media Kirschblüte mit dabei und setzen quasi von diesem Baum einmal alles an. Erstmal sammeln wir die Äste im Winter, lagern die ein, trocknen die, waschen die selbstverständlich, schälen die so ein bisschen ab und rösten die im Ofen. Und dann gehen wir nicht wie so ein Patissier ran, sondern wie so ein Koch und setzen das Kirschholz über 3 Tage mit Milch und Sahne immer wieder an, sodass wir dann immer wieder den Ansatz wiederholen. Und am Ende des Tages hast du so eine richtig schöne Creme, die so richtig schön leicht holzig schmeckt. Hört sich mega gaga an, aber wenn ihr es probiert, kommt also bitte zum Essen.
Hört sich ein bisschen verrückt an, aber
Es ist richtig geil. Ja. Und das Dessert ist halt jetzt über die Jahre halt einfach immer wieder gewachsen.
Ja.
Und wir haben jetzt gemerkt, aus dem Kirschbaum kann man ja noch mehr essen. Okay. Diese gesalzenen Sakura-Blätter, die hier in Düsseldorf im Benrad rumwachsen, die Blüten, woraus wir so ein schönes Elixier kochen, aus den Kernen, da gehen wir halt dann zu der regionalen Kirsche, aus Dormagen die Kerne, die wir dann halt das Öl pressen mit der Hilfe vom Podeur, die Frucht, woraus wir halt einfach ein richtig schön intensives Sorbet ansetzen und dementsprechend haben wir einfach da schon gemerkt, das Gericht ist jetzt gerade perfekt, es ist einfach geil, es geht halt wirklich unter die Haut und am Ende, wenn du dann bei mir isst, kriegst du noch so ein Bild gemalt oder wir haben halt zu allen Gängen so eine Wording-Karte. Das ist aber keine Wording-Karte. Ich bin so ein kleines, dickes Cornflakes-Kind. Wir machen das alles so ein bisschen mit der Elisabeth Tann. Ganz, ganz wichtig. Sie malt die Bilder. Und zwar sieht man dann beim Kirschbaum mich als kleinen Jungen, weil Das Holz, was wir verarbeiten, ist von dem Baum, wo ich damals als Kind die Kirschen stibitzt habe.
Verrückt.
Und das macht halt wirklich die Story halt nochmal so eben. Also ich, okay, eigentlich mag ich nicht dieses, wir fermentieren und wir legen ein.
Das.
Genau, ja, ja, tatsächlich. Und mittlerweile erlaubt. Ich darf ja das Holz jetzt vom Nachbarn klauen.
Okay, gut.
oder ausleihen.
Ausleihen.
Ja, ja, genau.
Achso, er kriegt's wieder. Das ist aber nett von dir.
Ja, tatsächlich kriegt er so ein bisschen Creme von mir. Aber wirklich, du musst es Leute mal probieren. Die Creme Anglaise aus Kirschholz, es ist Wahnsinn. Das Aroma, was da drin ist, Hammer. Also kommt bitte vorbei. Bitte, bitte probieren.
In den Setzkasten, im Zuheide, im The Crown, in Düsseldorf, an der Berliner Allee. Igor Haupt, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf vom Wetterstruxi.
Nachdem wir nun an den vergangenen Wochenenden ja richtig schönes frühsommerliches Wetter hatten zum Teil, naja, zeigt sich heute das Wetter von einer ganz anderen Seite. Grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ihr hört, meine Erkältung ist noch nicht so ganz ausgestanden leider, aber das wollen wir uns jetzt nicht abhalten. Wir gucken trotzdem mal, was uns das Wochenende wettertechnisch so bringt. Der Freitag bringt uns relativ viel Regen. Das wird eine kompakte Regenfront sein, die gerade vom Morgen beginnt bis in den frühen Mittag beziehungsweise ein bisschen in den frühen Nachmittag hineinhalten sollte. Da wird es dann so grob etwa 15 Liter pro Quadratmeter Regen geben, also ganz schön ordentlich. Am Nachmittag sind dann noch ein paar Schauer unterwegs, auch da sind dann nochmal vereinzelt starke Schauer dabei, es kann dann auch nochmal so ein kurzes Privatgewitter sein. Ansonsten legt der Wind wieder zu und es werden dann in Böen bis 50 bzw. bis 60 Kilometer pro Stunde erreicht werden. Die Temperaturen liegen dann bei 6 bis maximal 10 Grad. Der Samstag wird uns vermutlich eine trockene erste Tageshälfte bringen, hier ist auch mehr Sonne als Wolken sind dann unterwegs. Am Nachmittag entstehen dann aber abermals wieder Schauer, die dann halt eben entsprechend auch wieder etwas kräftiger ausfallen können. Es wird aber wohl nicht der große Regen sein, wie es beispielsweise noch am Freitagnachmittag dann der Fall sein wird. Temperaturen bleiben im Prinzip unverändert bei 5 bis maximal 11 Grad. Der Wind wird wieder abgeflaut sein. Und dann gucken wir noch auf den Sonntag, der ist noch ein bisschen unsicher, da wird es eine neue Regenfront geben. Vermutlich wird diese in der Nacht auf den Sonntag über uns ziehen. Kann aber auch sein, dass sie noch am Sonntagmorgen bzw. Sonntagvormittag noch aktiv sein wird. Am Nachmittag lockert es da so ein bisschen auf, es sind dann noch einzelne Schauer unterwegs, aber der große Trend bleibt dann wohl eher trocken. Und vor allem der Wind legt auch nochmal zu, erreicht dann in Spitzenböen maximal 45 bis 50 Kilometer die Stunde. Die Temperaturen liegen bei 4 bis maximal 10 Grad und wir werden wohl auch in der neuen Woche noch so ein bisschen in diesem, ja, etwas unterkühlten Bereich bleiben. Zum Wochenende gibt es dann ein bisschen Hoffnung, dass sich die Temperaturen dann langsam erholen, aber das gucken wir uns dann nächste Woche an. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche ganz bestimmt wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog. Das ganze Interview mit Igor hört ihr dann ab dem kommenden Wochenende im Brunch-Podcast. Ich freue mich, wenn ihr mal reinhört. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode dieses Podcasts wieder. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis dahin. Den Rheinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.